Herzlich willkommen. Sie hören den Podcast der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen mit Tom Hilgers. Schön, dass Sie zuhören. Und hier sind die Themen im Überblick. Johann-Peter-Frank-Bibliothek, neues Abonnementmodell zur Finanzierung. Wir schauen auf den Zusammenhang zwischen Städtebau und Gesundheit und haben auch wieder einen Nachrichtenblock. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr und los geht's! Die Johann-Peter-Frank-Bibliothek, ein Angebot der Akademie, existiert nun seit gut 2 Jahren und ist ein, ja, Erfolgsprojekt. Und trotzdem hat sie eine ungewisse Zukunft, denn die Finanzierung läuft über das Buddy-Projekt. Buddy läuft Ende März aus und nun müssen wir die Kosten für die BIP, wie wir sie nett nennen, irgendwie finanzieren. Frank Naundorf, Leiter der Abteilung Digitales und Kommunikation in der Akademie. Das wäre ein Jammer, Frank, wenn die BIP nicht weiterlaufen könnte.
Ja, in der Tat, das wäre sehr, sehr schade, würde auch viele Menschen in Gesundheitsämtern treffen, die die Bibliothek gerne und intensiv nutzen. Wir haben aktuell 2300 Nutzerinnen verteilt über ganz Deutschland, vor allen Dingen in Gesundheitsämtern, aber auch in anderen Institutionen, die reinschauen in unser Angebot in der Johann-Peter-Frank-Bibliothek, die Bücher nutzen, vor allen Dingen die 130 Zeitschriften, die wir da anbieten und die genau eben am Interesse des ÖGD, der Menschen im ÖGD rund um die Uhr zur Verfügung stehen.
Du hast mal eine Rechnung aufgemacht, welche Vorteile ein Angebot bei uns tatsächlich hat. Im Vergleich dazu, wenn ein Gesundheitsamt eine Zeitschrift solo abonnieren würde.
Ja, in der Tat. Also die Bibliothek ist nicht nur ein Modell, das die KundInnen, ich nenne sie jetzt mal KundInnen, zufriedenstellt, sondern, und das ist natürlich besonders gut, sich auch wirtschaftlich rechnet. Und da gebe ich gerne ein Beispiel, nämlich der Zeitschrift, die bei uns auch in der Nutzungsstatistik auf Nummer 1 liegt. Das ist die Zeitschrift Das Gesundheitswesen. Die wird hoffentlich sehr, sehr intensiv nachgefragt. Und da kostet ein Einzelabo 196 Euro pro Jahr. Ich glaube, dass die in allen Gesundheitsämtern verbreitet war. Bei 400 Einzelabos, also Gesundheitsämter plus noch ein paar andere Institutionen, kommen wir auf Gesamtkosten von 186.800 Euro pro Jahr, die Gesundheitsämter in der Vergangenheit ausgegeben haben, um eben diese Zeitschrift vor Ort zu haben, zu lesen und für ihre Arbeit zu nutzen. Bei uns kosten derzeit in der Johann-Peter-Frank-Bibliothek, natürlich haben wir die im Angebot, die Lizenzen insgesamt 35.000 Euro pro Jahr für 2.500 potenzielle Nutzerinnen. Das heißt, wir sind also nur mit dieser einen Zeitschrift pro Jahr 150.000 Euro günstiger im Einkauf, als wenn die Gesundheitsämter das alle einzeln machen. Und ja, das hochgerechnet auf 136 Zeitschriften, da kommt schon eine ordentliche Summe zusammen.
Was müssen die Ämter denn jetzt aktuell tun, um sich dieses Angebot weiter zu sichern?
Leider können wir die Bibliothek ja nicht weiter kostenfrei anbieten, weil die Finanzierung ausläuft. Wir sind aber der Überzeugung und diese Überzeugung teilen zum Glück auch viele Menschen im ÖGD, dass es sich lohnen würde, die Bibliothek so zu betreiben, dass die Unkosten, vor allen Dingen eben für die Lizenzen, die wir einkaufen bei den Verlagen, sich decken durch eine Finanzierung, ich nenne das jetzt mal Abonnements. Und das haben wir durchgerechnet. Und nach unserer Kalkulation würde sich der Betrieb wirtschaftlich lohnen, wenn wir Zugänge in der Anzahl von 1.000 Stück Minimum verkaufen können. Und dieser Verkauf, der startet jetzt auch oder der ist jetzt schon gestartet im Januar 2026. Wir bieten also diese Zugänge im Abo an für, und jetzt hängt das davon ab, wie viele Zugänge sich da ein Gesundheitsamt oder vielleicht sogar ein ganzes Land sichert, für Preise zwischen 600 und 750 Euro pro Jahr und pro einzelnem Zugang. Und das Ganze funktioniert ganz einfach über ein Bestellformular auf unserer Homepage akademie-oegw.de/bibliothek. Findet man auch ganz leicht oben auf der Reiteransicht bei uns auf der Homepage. Da kommt man dann zur Bibliothek und zu dem Bestellformular. Und vielleicht noch der eine Hinweis, all die, die noch nie in die Bibliothek reingeschaut haben und jetzt neugierig geworden sind, es gibt auch einen Zugang, der kostenfrei ist. Da können Sie einfach mal reinschauen und schon mal schauen, was wir alles an Open Access Literatur, die wir natürlich auch so anbieten können, ohne bezahlten Zugang, was wir da alles im Angebot haben. Schauen Sie mal rein und wenn es Ihnen gefällt, wir würden uns total freuen, wenn wir für Sie dieses Angebot, die Johann-Peter-Frank-Bibliothek, weiter betreiben könnten. Und sollten wir mehr Geld einnehmen, dann werden wir auch das Angebot noch weiter ausbauen in der Bibliothek über das, was wir schon jetzt haben. Immer, wie gesagt, orientiert an den Interessen der Menschen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten.
Klingt klasse, vielleicht aber sagen jetzt einige Zuhörerinnen, klingt super, vielleicht mache ich das auch im Laufe des Jahres oder im nächsten Jahr, 2027. Das wäre aber nicht so gut, denn die Zeit drängt ein wenig, Frank.
Ja, in der Tat. Also das liegt einfach auch daran, dass wir laufend in Vertragsverhandlungen einsteigen müssen mit den Verlagen. Es ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber es lohnt sich, wie man am Preis sieht. Und so müssen wir diese Zahl von 1.000 Abonnements im Idealfall bis Ende März, also bis zum 31. März erreichen, weil danach stehen wieder Verhandlungen an und natürlich müssen wir wissen, dass wir das Ganze auch refinanziert bekommen am Ende des Tages. Ich bin da optimistisch und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns das zusammen leisten wollen, denn es lohnt sich.
Die Zeit läuft also, denn wir wollen ja alle dieses wundervolle Angebot in Zukunft weiter mitnehmen. Das war Frank Naundorf, vielen Dank.
Sehr gerne.
Gesund leben, ein Ziel, das uns alle verbindet. Ein ganz wesentlicher Faktor ist ganz sicher die Umwelt, in der wir leben. Und da blicken wir auf die Städte und auf die Notwendigkeit, unsere Lebensräume so zu planen, dass sie unsere Gesundheit auch fördern. Ruhe und wenig Lärm, Grünflächen, Luftqualität, nur drei ganz wichtige Punkte. Simone Weyers ist Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Medizinische Soziologie an der Universität Düsseldorf. Inwiefern, Frau Weyers, bestätigen soziologische Untersuchungen die Notwendigkeit, Städte auch nach gesundheitlichen Aspekten zu planen?
Ja, das wissen wir ja nicht erst seit gestern. Also der Zusammenhang zwischen dem Wohnumfeld und der Gesundheit wird ja schon sehr lange gezeigt. Schon im 19. Jahrhundert hat Rudolf Virchow ja gezeigt, dass die Typhus keine rein medizinische Krankheit ist, sondern eine soziale Krankheit. Und er hat gezeigt, dass die Wohnverhältnisse, die Hygiene und die Armut eben dazu beigetragen haben, dass die Leute an Typhus erkrankt sind. Später hat die soziologische Quartiersforschung auch den Zusammenhang zwischen Wohnquartier und Gesundheit systematisch erforscht und auch in der Gesundheitsberichterstattung und epidemiologischen Forschung sehen wir eben einen Zusammenhang zwischen den Regionen und gesundheitlichen Chancen und Risiken.
Die Soziologie baut ja auf die Ergebnisse empirischer Sozialforschung. Gibt es denn nach Ihren Untersuchungen auch den Bedarf, bei Planungen der Städte jetzt auf Punkte wie Gesundheit und/oder Prävention zu achten? Und welche konkreten Ergebnisse gibt es?
Ja, wir sehen empirisch ganz klar, dass das Leben in sozialräumlich benachteiligten Quartieren mit schlechterer Gesundheit verbunden ist. Das zeigt sich in Bezug auf die körperliche Gesundheit, auf die psychische Gesundheit, auch auf so harte Outcomes wie Sterblichkeit. Und wir sehen das bei großen Menschen, bei kleinen Menschen. Und wenn wir uns angucken, wie kommt es eigentlich dazu, dann gibt es erstens zwei Effekte, die wir unterscheiden, und zwar die Selektionseffekte und die Kausaleffekte. Das heißt, Selektionseffekt geht davon aus, dass in benachteiligten Quartieren auch mehr Menschen leben, die schlechtere Gesundheitschancen haben. Und dadurch, dass viele von Menschen mit schlechteren Gesundheitschancen zusammenkommen, haben wir insgesamt auch schlechtere Gesundheitschancen. Und dann unterscheiden wir davon den sogenannten Kausaleffekt. Und das meint eben, dass das Wohnumfeld an sich die Gesundheit der Bewohner beeinflusst. Und da wiederum werden zwei Pfade unterschieden. Einerseits geht man davon aus, dass die ja, physische, materielle Umwelt des Wohnquartiers unter die Haut geht. Also zum Beispiel gibt es Angebotsstrukturen, Werbung, wie ist der Verkehr, wie sind die Grünflächen? Und dazu kommt natürlich auch eine soziale Umwelt. Ne? Also gibt es, welche sozialen Normen herrschen im Quartier vor? Welche Unterstützungsangebote gibt es im Quartier?
Gibt es denn eine konkrete Zusammenarbeit mit den Städten und Kommunen?
Ja, also wir hier am Center for Health and Society forschen ja dazu. Ich selber mit meinen KollegInnen forsche, indem ich die Daten der Schuleingangsuntersuchung systematisch analysiere und hier auch Fragen der gesundheitlichen Ungleichheit bei Kindern oder vielleicht besser der gesundheitlichen Chancengleichheit bei Kindern untersuche. Und um ein Beispiel zu zeigen, wir sehen zum Beispiel in einer Stadt wie Düsseldorf, dass mit steigendem sozialräumlichen Belastungsgrad auch der Anteil der Kinder steigt, die übergewichtig in die erste Klasse kommen.
Schuleingangsuntersuchung, Übergewicht der I-Dötzchen, da frage ich mich dann nach Ursachen. Sie sich bestimmt auch.
Ja, also wenn wir jetzt auf das sozial ungleich verteilte Übergewicht nach Quartier schauen, da fragen wir uns natürlich, wie kommt es dazu? Und die wesentlichen Hebel für Übergewicht sind ja bei kleinen und bei großen Menschen die Ernährung und die körperliche Aktivität, also die Bewegung. Und da gibt es eine ganze Menge Studien, die eben zeigen, dass Aspekte der Ernährung und Bewegung je nach Sozialraum variieren. Also zum Beispiel gibt es Studien, die gezeigt haben, dass in sozialräumlich belasteten Quartieren auch mehr Verkaufsstellen für ungesunde Produkte gibt. Das heißt also Bütchen, Liquorstores, Zigarettenautomaten. Und das hat sich bei der Ernährung gezeigt, sowohl für das Wohnquartier, wo das Kind aufwächst, als auch für die Umgebung von Schulen. Das heißt, da, wo Kinder in sozialräumlich belasteten Quartieren aufwachsen oder in die Schule gehen, gibt es auch mehr Verkaufsstellen für solche ungedunden Produkte im Bereich der Ernährung. Das betrifft also die Ernährung. Und wenn wir auf die Bewegung gucken, dann möchte ich gerne darauf hinweisen, dass viele Studien zeigen, dass Grünflächen sozial ungleich verteilt sind. Das heißt also, je besser ein Viertel gestellt ist, umso mehr Grünflächen finden wir. Und in benachteiligten Stadtteilen gibt es eben weniger Grünflächen. Und auch die Angebotsstruktur für ja, Bewegungsangebote für Kinder sind mitunter sozial ungleich verteilt. Das haben wir zum Beispiel mal anhand von Kölner Daten analysiert und haben zwei ganz unterschiedliche Zugangsprobleme gefunden auf der Karte. In dem einen Stadtteil gab es wenige Spiel- und Bolzplätze und in dem anderen Stadtteil waren die bestehenden ausreichenden Spiel- und Bolzplätze, aber durch große Verkehrsstraßen abgeschnitten. Das heißt, die Kinder kamen gar nicht erst dahin. Und wir können uns überlegen, was so ein Mangel an Bewegungsstrukturen eben mit dem Körpergewicht macht. Wir finden aber auch solche Kausalpfade des Wohnquartiers für andere Erkrankungen, die im Kindesalter relevant sind, wie zum Beispiel Asthma bronchiale. Also hier haben wir ganz andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel die Schadstoffe, die Emissionen. Und auch da gibt es interessante Daten. So hat zum Beispiel die DEX-Studie vom RKI zur Gesundheit Erwachsener hat sehr anschaulich gezeigt, dass mit niedrigerem SES, also mit niedrigerem Sozialstatus, die Studienteilnehmer eben häufiger berichten, viel Lärm und Verkehr im Quartier zu erleben. Aber das kann man sich auch ganz schön an den stundenaktuellen Messungen des Umweltbundesamts angucken. Da kann man nämlich sehen, dass je nach Quartier in der Stadt die Emissionen der Luftschadstoffe sehr stark variieren. Also das kann jeder beim Umweltbundesamt auf der Webseite für seine Stadt gerne nachschauen.
Das sind spannende Ergebnisse und ja, auch gute Tipps.
Aber was man sagen kann, also was jetzt im Moment ganz aktuell bei uns in der Forschung eben aufschlägt, ist die Veränderung der Städte aufgrund erstens sozialer Ungleichheit, gesundheitlicher Ungleichheit. Das ist ja schon, kann man sagen, ein alter Hut. Aber was neu dazugekommen ist, sind ja die Themen wie Klimawandel. Ne? Und die Städte haben eben zunehmend Druck, das zu gestalten und das Umfeld so zu gestalten, dass eben das Klima lebbar ist, dass Menschen dort gesund leben, dass Menschen auch gerne in den Städten leben. Und dazu gehören ganz allgemein natürlich Strategien, um Schadstoffemissionen abzubauen, um Hitze zu regulieren, um Grünflächen auszubauen, um Fahrradwege auszubauen. Das sind ganz allgemeine Maßnahmen. Und dann hat die Stadt häufig ja noch einen sozialen Fokus auf diesen ganzen Prozess. Und hier setzen die Städte verstärkt auf eine sogenannte integrierte, quartiersbezogene Stadtentwicklung. Das heißt, hier werden eben Quartiere mit besonderem Handlungsbedarf in den Blick genommen und ganz gezielt weiterentwickelt. Und das wird eben häufig auch gemacht, indem man die EinwohnerInnen an den Prozessen beteiligt. Also zum Beispiel durch Stadtteilkonferenzen oder Quartiersaktionen.
Klingt nach einem wichtigen Mix aus Forschung, Erfahrungswerten und Netzwerken wie dem Gesunde Städte-Netzwerk zum Beispiel, an dem jetzt rund 100 Städte in Deutschland beteiligt sind. Mehr auch dazu in unserem neuen Blickpunkt öffentliche Gesundheit mit dem Schwerpunktthema Stadtplanung und Gesundheit. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, Frau Weyers, können wir optimistisch in die nächsten 10 Jahre blicken, was Städteplanung im Sinne der Bürgergesundheit angeht? Oder gibt es diese Horrorvision von lebenswerten Städten mit klasse Gesundheitswerten der Bevölkerung auf der einen Seite und eben weniger lebenswerten Städten mit miserablen Lebensbedingungen?
Das Thema hätte schon viel weiter entwickelt sein dürfen angesichts der Zeit, die schon verstrichen ist. Auf der anderen Seite erlebe ich unsere Städte aber als engagiert und aktiv und wäre optimistisch, dass mit politischen Strategien und auch der Beteiligung von Wissenschaft, dass da einiges passiert. Also wir begleiten im Moment zum Beispiel wissenschaftlich den Ausbau der Fahrradwege in Düsseldorf und wollen herausfinden, ob der Ausbau der Fahrradwege, der in Düsseldorf sehr intensiv vorangetrieben wird mit einer eigenen Abteilung, ob der eine Veränderung im Fahrradfahren mit sich bringt und welche Voraussetzungen bei Menschen überhaupt erfüllt sein müssen, um Fahrrad zu fahren. So werden wir auch insbesondere BürgerInnen in einem sozialräumlich belasteten Stadtteil dazu in Interviews befragen, was braucht ihr eigentlich, um aufs Fahrrad zu steigen? Und in dieser Zusammenarbeit von Praxis und Wissenschaft, da würde ich doch optimistisch drauf schauen.
Vielen Dank, Simone Weyers, für das spannende Gespräch. Vielen Dank.
Danke für das Interesse. Ich freue mich, dass ich aus der Wissenschaft dazu beitragen konnte.
Und hier sind die Nachrichten im Überblick. Das fast 300 Seiten starke Veranstaltungsprogramm der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen AÖGW für 2026 ist da. In der Übersicht präsentieren wir nicht nur unsere Aus-, Fort- und Weiterbildungen in Präsenz und Online, sondern zum ersten Mal auch unsere E-Learnings. Sie finden das Programm zum Herunterladen auf unserer Website und können online auch schon zahlreiche Veranstaltungen buchen. Unsere Nachrichten-App ÖGD News meldet einen neuen Download-Rekord. Rund 40.000 Mal haben UserInnen die App inzwischen heruntergeladen. Seit 2022 liefern die ÖGD News per App aktuelle Nachrichten rund um den öffentlichen Gesundheitsdienst für Android und Apples iOS. Die Akademie hat einen weiteren Online-Kurs der Digitalisierungsreihe fertiggestellt. Das E-Learning beschäftigt sich mit dem Prozessmanagement im Gesundheitsamt und richtet sich an Amts- und Verwaltungsleitende, Mitarbeitende im Bereich Digitalisierung, IT-Fachkräfte sowie Fachleute aus den Bereichen Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung und alle, die Prozesse in ihrem Amt verbessern möchten. Prozessmanagement im Gesundheitsamt ist das vierte von insgesamt 5 E-Learnings rund um digitale Themen im ÖGD, die die AÖGW derzeit entwickelt. Das 5. E-Learning zum Thema digitale Souveränität und Open-Source-Anwendungen im Gesundheitsamt folgt. Alle Kurse sind kostenlos und stehen auf der Website der AÖGW nach Anmeldung auf der Moodle-Plattform zur Verfügung. Nach den Nachrichten nun noch ein Blick auf das Thema Infektionsschutz. Unsere Referentin für Infektionsschutz und Hygiene, Sibylle Somogyi, stellt eine Fortbildungsreihe mit neuem Konzept in der Akademie vor. Sibylle, herzlich willkommen. Worum geht's?
Wir wollten uns ja heute unterhalten über, was gibt's gerade aktuelles Spannendes zum Thema Infektionsschutz in der Akademie. Und wir hatten ja einen aktuellen Anlass, uns über Infektionsschutz Gedanken zu machen. Das war der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember, der Tag, der ja im Gedenken an HIV-infizierte Menschen und vor allen Dingen die vielen Millionen Verstorbenen seit der Pandemie aufmerksam machen soll. Und deswegen möchte ich gerne ganz kurz darüber sprechen, was wir uns zum Thema sexuell übertragbare Infektionen und HIV vorgenommen haben. Die Gesundheitsämter, die sind ein ganz wichtiger Baustein zum Erhalt und zur Förderung der sexuellen Gesundheit im Gesundheitswesen. Deswegen haben wir uns überlegt, die Beraterinnen und Berater in den Gesundheitsämtern zu stärken und ihnen Angebote zu machen, dass sie immer up to date sind, was so die wissenschaftlichen Hintergründe zu sexuell übertragbaren Infektionen sind, aber auch wie sie sich selbst für die Beratung stärken können, wie sie ihre Kommunikationskompetenzen mal reflektieren können, um sich fit und gut informiert in der Beratung zu fühlen. Und die Fortbildungsreihe, die wir uns überlegt haben mit einem neuen Konzept, nennt sich Zertifikat Qualität in der STI-Beratung im ÖGD. Wir bieten dazu 3 Module an, die gemeinsam besucht werden können. Und dann kann man eben dieses Zertifikat erhalten, wenn man alle 3 Module besucht. Das ist zum einen ein Modul, das findet schon im März statt. Das ist ein Einführungsmodul. Da werden sehr viele Grundlagen vermittelt zur sexuellen Gesundheit und den Risiken, die mit Sexualität auch verknüpft sind. Dann gibt es ein Modul, das im Juni stattfindet. Da widmen wir uns speziell dem Thema der Kommunikation. Also wie spreche ich über Sexualität mit welchen Personen, die Rat suchen in der Beratung. Also da wird vor allem auch die Vielfalt in der STI-Beratung abgebildet und das eigene Kommunikationsverhalten reflektiert und auch geübt und viele Fallbeispiele besprochen. Und im Oktober findet dann das 3. Modul statt. Das ist ein Vertiefungsmodul für die Personen, die schon sehr lange auch in der Beratung tätig sind. Die können sich da updaten. Da werden viele wissenschaftliche neue Erkenntnisse präsentiert. Zum Thema Impfen zum Beispiel als Präventionsstrategie zur sexuellen Gesundheit gesprochen. Ja, und man kann aber die Veranstaltung natürlich auch alle einzeln buchen, wenn man meint, man muss die gar nicht so komplex alle 3 besuchen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Klingt nach einem sehr spannenden Angebot. Mehr dazu auf unserer Website. Dankeschön, Sibylle Somogyi. Das war es auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden und bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich über jedes Feedback. Bleiben oder werden Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Tom Hilgers. Tschüss.